Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, der Podcast, in dem wir euch Frauen von damals und heute vorstellen.
Bekannte und auch weniger Bekannte, die wir hier für euch und auch für uns selbst sichtbar machen möchten.
Bevor wir euch unsere heutige Gästin vorstellen, die ich selbst schon aus meiner Zeit bei WIFT, Women in Film and Television, kenne, begrüße ich natürlich die Frau an meiner Seite, die wunderbare, die supergelaunte, die großherzige Katrin Jakob.
Vielen Dank, meine Liebe, du wunderbare, inspirierende, umtriebige, einzigartige Kim Seidler. Ich freue mich sehr, dass wir für diese Folge eine Frau gewinnen konnten, deren Arbeit wir sehr, sehr häufig schon in diesem Podcast immer mal wieder erwähnt und auch zitiert haben.
Ja, genau. Die Stiftung, die sie leitet, bringt regelmäßig Studien heraus, die sich unter anderem mit weiblicher Repräsentation in den Medien beschäftigt. Wir begrüßen die Stiftungsleiterin der Malisa-Stiftung, Karin Heisecke. Toll, dass du da bist, liebe Karin.
Ja, hallo liebe Kim, hallo liebe Katrin, danke für die Einladung.
Liebe Karin, die Malisa-Stiftung, gegründet 2016 von Maria und Elisabeth Furtwängler, macht weit mehr als die eben genannten Studien fördern und auch veröffentlichen. Du wirst uns ja gleich auch noch ein bisschen Einblick in eure Arbeit geben, deren Ziel es ist, ich zitiere von der Homepage, zu einer freien, gleichberechtigten Gesellschaft beizutragen. Die Malisa-Stiftung engagiert sich auf internationaler Ebene für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Zitat Ende.
Genau. Karin, bevor wir dazu aber kommen, möchten wir auch noch ein bisschen was über dich und deinen Ansporn für dein Engagement erfahren. Und wir fangen da immer ganz gern in der Kindheit an. Nimm uns dahin mal mit. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt?
Ja, ich bin aufgewachsen im schönen Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz.
Oh.
Ja, an der unteren Grenze des Hunsrücks. Und ja, das ist ganz lustig. Das ist eine Stadt, die meisten Leute nicht kennen. In der Zeit, in der ich im Ausland gelebt habe, wenn man mich gefragt hat, wo ich herkomme, wenn ich dann gesagt habe, aus Idar-Oberstein, die meisten Leute haben dann so einen blanken Gesichtsausdruck bekommen. Oder Leute, die aus der Schmuckbranche sind, kannten es, weil es ja tatsächlich für Edelsteine oder Schmuck insgesamt international bekannt ist. Oder aber Leute, die halt so aus der Arthouse-Filmszene kamen, die dann die Heimatfilme von Edgar Reitz kannten. Da habe ich immer gesagt, kennt ihr Heimat? Ja, da aus der Gegend ungefähr komme ich her. Ja, und ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt, also Idar-Oberstein. Meine Eltern hatten eine Bäckerei, Konditorei, Kaffee. Das teile ich lustigerweise mit Annette und Inga Humpel, die natürlich in meiner Jugend, als ich Teenager war, natürlich auch tolle Musikvorbilder für mich waren. Und meine Eltern haben mir einerseits de facto ein gleichberechtigtes Bild vorgelebt, im Sinne von, dass beide immer gearbeitet haben. Also es war nicht so, dass der Vater der Breadwinner war und die Mutter die Homemaker, sondern beide haben immer gearbeitet. Aber natürlich war es so wie in vielen westdeutschen Haushalten, oder auch wahrscheinlich auch in ostdeutschen Haushalten, dass die Frauen gearbeitet haben und außerdem aber sich auch vor allem halt um die Kinder gekümmert haben, um den Haushalt, später dann auch um die Pflege der pflegebedürftigen Eltern bzw. Schwiegereltern und so weiter. Also von daher bin ich in einem patriarchalen Umfeld aufgewachsen.
Hattest du Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester.
Okay. Älter oder jünger?
Sie ist 5 Jahre älter als ich.
Hattest du ein weibliches Vorbild als Kind?
Ich habe da kürzlich mal drüber nachgedacht und Gar nicht so konkret. Also beziehungsweise es gab immer so verschiedene Vorbilder. Das hat so von Jahr zu Jahr gewechselt. Ich glaube, immer wenn ich dann wieder irgendwelche tollen, inspirierenden Menschen und häufig Frauen kennengelernt habe, war die dann gerade mein Vorbild. Und mir ist kürzlich was durch den Kopf gegangen. Eine Frau, die damals nicht mein Vorbild war, aber die es heute ist. Das war eine Lehrerin von mir, die hieß Elisabeth Joost. Und die war meine Musiklehrerin. Und was ich dann aber erst später, als ich schon lange nicht mehr in der Schule war, erst mitbekommen habe, ist, dass sie also nicht nur halt Lehrerin war, Musiklehrerin und auch viel Förderung für junge Menschen, damit sie Zugang zu Kultur und besonders Musik bekommen gemacht hat, sondern auch, dass sie damals den Verein Frauen helfen Frauen mitgegründet hat, der der Träger des Frauenhauses und des Frauennotrufes ist und dass sie auch ganz aktiv war in der Kommunalpolitik und auch in der Landespolitik, glaube ich, auch. Und sie war, also von daher habe ich sie damals, sie hatte immer eher so ein bisschen Angst vor ihr, weil sie wirkte immer so ein bisschen streng. Mhm. Aber heute im Nachhinein ist sie ein Vorbild für mich. Und ich hatte dann auch viele Jahre später, lustigerweise, dann auch die Ehre, mit ihr zusammen bei einer Benefiz-Aufführung der Vagina-Monologe im Stadttheater Ida Oberstein mit ihr zusammen als Gastleserin auf der Bühne zu sein. Und ja, das ist etwas, an das ich sehr gern zurückdenke.
Zu denen kommen wir ja noch, zu den Vagina-Monologen oder Vagina-Monologs. Ja. Das ist, glaube ich, international gestartet. Genau.
Aber dahin zu kommen,
noch mal kurz
um dahin zu kommen, magst du uns in deinen eigenen Worten einmal durch deinen beruflichen Werdegang durchführen?
Ja, ich habe, ich bin nach dem Abi nach England, nach London gegangen. Also ich wollte dann erstmal weg aus der Kleinstadt sozusagen. Und habe mich dann auch entschieden, dort zu bleiben und dort zu studieren. Ich habe Contemporary European Studies studiert und bin dann beruflich so im internationalen politischen Kontext unterwegs gewesen. Also ich war damals schon, als es noch nicht so hieß, war ich schon Generation Praktikum und war auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir diese Ausbildung und diese nicht bezahlten Praktika bei internationalen Organisationen und auch bei dem Nachrichtensender Euronews, also ich wollte auch mal Journalistin werden, gemacht habe und habe dann, also ich, ja, ich habe dann bei, war bei der UNO, war bei der Europäischen Frauenlobby in Brüssel, also mit meinem europäischen Studium war das dann auch so das Offensichtliche. Dann habe ich 2 Jahre dort gearbeitet bei einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die IPPF, European Network, kennt. Also mein Berufsleben war immer sehr geprägt von vielen Abkürzungen, die sonst kein Mensch versteht, wenn man nicht gerade auch in diesem Feld unterwegs ist. Also es war der Dachverband, wo die in Deutschland die Pro Familia Mitglied ist. Also von daher dieses Thema, alles rund um Geschlechtergerechtigkeit mit einem Schwerpunkt auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung hat mein Berufsleben geprägt. Also und dann viel halt im internationalen Kontext. Ich habe zwischendurch noch ein paar andere Etappen gehabt, aber um es etwas zu verkürzen, dann war ich später viele Jahre bei den Vereinten Nationen, auch zum Thema Familienplanung, Müttergesundheit, Prävention von Gewalt gegen Frauen und dann anschließend bei V-Day, eine Bewegung, mit der ich auch ehrenamtlich und teils dann auch hauptberuflich unterwegs war. Und habe dann auch viele Stiftungen beraten oder Nichtregierungsorganisationen. Ich bin dann 2010, nachdem ich viele Jahre in Brüssel war, nach Berlin umgezogen, aus persönlichen Gründen. Und habe dann hier auch mehr im Kontext von deutschen politischen, aktivistischen Zusammenhängen gearbeitet, halt mit verschiedenen Stiftungen und bin aber unter anderem auch noch international unterwegs für den Europarat, mit dem Schwerpunkt Beendigung von Gewalt gegen Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und halt häufig an der Schnittstelle zwischen Kunst und Medien und kreativen Ansätzen und politischen Inhalten oder politischer Arbeit, politischer Interessenvertretung, kann man sagen, ja.
Also unglaublich viel, was du gemacht hast, ne? Der rote Faden, hast du ja schon gesagt, es geht auch um Gewalt gegen Mädchen und Frauen, aber auch Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung, auch in der Familienplanung, aber auch in der Findung der eigenen Identität. Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen fragen zu V-Day. Einmal vielleicht so ein bisschen erklären, wofür das V steht, kann man sich schon denken. Und was uns auch interessiert ist, was für Aktivitäten hast du da im Rahmen dieser Tätigkeit mit betreust und mitbetreut, genau, bevor wir zu den Vagina-Monologen kommen, okay, die ja auch ein Bestandteil dessen waren. Ne?
Ja, absolut. Ja, V-Day ist eine Bewegung, die damals gegründet wurde von Eve Ensler, der Autorin der Vagina-Monologe. Also heute, sie hat ihren Namen geändert und heute nennt sie sich V. Aber also ja, damals hieß sie noch Eve Ensler. Und sie hat dieses Theaterstück geschrieben und auch selbst aufgeführt und hat dann nach den Aufführungen häufig in der Garderobe Besuch bekommen von Frauen, die im Publikum waren und die mit ihr darüber gesprochen haben, wie berührt sie waren von dem Stück. Und häufig waren das dann, und das Theaterstück als solches, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja, also es sind...
Habe ich im deutschen Schauspielhaus gesehen.
Ja, ja. Ich in Amerika, in Kalifornien, und ich habe wirklich im Publikum gesessen und geweint. Also es ist, vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen erzählen, was da passiert, aber erstmal zurück.
Ja, ja, und es ist ja ein Stück, wo es auch um Gewalt gegen Frauen geht, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass Eve ganz viele oder wie ganz viele Frauen interviewt hat, über ihre Beziehung zu ihrem Körper, zu ihrem Geschlechtsteil, also Vagina oder Vulva. Und die Geschichten, die sie dabei gehört hat, hat sie dann in Monologe umgesetzt. Und die sprechen über ganz viele verschiedene Aspekte vom Frausein, und auch rund um diese Aspekte der körperlichen und sexuellen Selbstbestimmung. Und da waren viele Geschichten von Gewalt auch dabei, wie es halt so ist. Ne? Jede dritte Frau in Deutschland ja auch und weltweit hat schon Gewalt erlebt. Und so waren da auch viele Geschichten dabei. Das heißt, es ging auch um diese Geschichten in dem Stück. Und dann hat sie sich entschieden, weil sie gemerkt hat, wie dieses Stück Leute dazu anregt, über das Thema zu reden und nachzudenken und sich zu öffnen, hat sie sich zusammengetan mit Aktivistinnen in New York. Und da hat sie gesagt, hier, mein Theaterstück, ich habe das Gefühl, ich kann damit was bewegen. Das regt die Leute an, sich diesem Thema zu widmen. Wie können wir das nutzen, um die Gewalt zu beenden, von der ich immer erzählt bekomme und die sie ja auch selbst erlebt hat. Mhm. Und dann war die Idee damals zum Valentinstag, am 14. Februar, eine große Benefits-Aufführung des Theaterstücks zu machen, eine große Gala mit Promis, und das Geld, was eingenommen wurde, wurde gespendet an die Organisationen, die Arbeit leisten, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Und das war der, und das hieß, es wurde halt V-Day genannt, also Valentine's Day, aber halt auch Vagina Day und Victory Over Violence Day. Mhm. Und das Motto von V-Day war von Anfang an, until the violence stops. Also wir machen so lange weiter, bis die Gewalt beendet ist. Also vom Ausgangspunkt her war schon die Idee, wir werden Gewalt gegen Frauen beenden und wir fangen jetzt damit an und wir werden so lange daran weiterarbeiten, wie es notwendig ist. Und aus diesem einen Gala-Benefits-Theateraufführungsabend wurde dann eine weltweite Bewegung, die dann über die nächsten 20 Jahre, also der erste V-Day war 1998 und ich bin seit 2001 mit dabei gewesen. Und dann über die Jahre wurden halt an ganz vielen College-Campuses in den USA, aber auch weltweit gab es halt dieses Prinzip, dass über Benefits-Aufführung des Theaterstücks Geld eingenommen wurde, was halt an Frauenorganisationen gespendet wurde, die sich gegen Gewalt einsetzen. Und natürlich eine große Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wurde, die man anders halt nicht bekommen hätte. Und ich kam ja damals aus diesem klassischen, eher so politischen Geschäft, ne, so politische Interessenvertretung, gerade so in Brüssel bei der EU. Dann geht es darum, halt irgendwelche Resolutionen, wo dann wirklich über einzelne Wörter oder Punkte und Kommas in einem Satz verhandelt werden. Das ist alles ziemlich trocken. Und das war so mein Alltagsgeschäft. Und als ich dann selbst das Theaterstück, die Vagina-Monologe, zum ersten Mal gesehen habe, war ich total begeistert. Und als ich dann von V-Day erfuhr, dachte ich, oh, wie großartig, weil man damit einfach Leute auf einer ganz anderen Ebene berühren kann. Also über dieses gemeinsame Erleben im Theater und dieses Hören dieser Geschichten, das war für mich die Erfahrung. Und ich habe das halt seitdem auch vielfach gesehen bei Menschen, die bei Aufführungen dabei waren, also entweder als Beteiligter auf der Bühne oder im Publikum, dass es einfach durch dieses Berühren auf einer ganz anderen Ebene halt auch nochmal ganz anders Kräfte mobilisieren kann.
Einmal das und auch dieses, das Thema ist sonst, also ich war mit zwei Freundinnen drin und wir waren vorher sehr schambehaftet und nun wurden wir nun so konfrontiert, dass wir danach nicht mehr so die Scham hatten, darüber zu reden. Das war unser Auftakt tatsächlich über das Geschlechtsteil, die Vagina, die Vulva zu sprechen und auszutauschen, ohne dass wir jetzt irgendwie uns gegenseitig schräg angeguckt haben. Ne? Also
ja, also mir ging das so, übrigens an alle Frauen da draußen, wann habt ihr das letzte Mal eure Vulva angeschaut? Also einfach mal runtergeguckt, so. Das war so was, was ich mitgenommen habe und auch so das Erkunden und auch wie unterschiedlich das ist, ne? Und wie das möglicherweise aussieht. Und ich weiß nicht, also eine der Schönheits-OPs neben den Brüsten, die gemacht werden übrigens, sind Schamlippenverkürzungen und das da unten rum vorwerken sozusagen. Also das ging mir ganz genauso, Kim. Natürlich die Gewalt, die dort eben beschrieben wird, das war das, was an mir oder in mir diese Trauer auch ausgelöst hat und auch Wut, aber auch diese Schambehaftung und das vielleicht mal abzulegen und sich damit mal zu beschäftigen, was für ein wundervolles Organ das auch ist und wie das aussehen kann. Genau, das fiel mir auch noch so ein. Ein aus deiner Zeit, aus dieser Zeit, das waren ja viele Jahre, die du beim V-Day warst, was hast du persönlich für dich mitgenommen? Was ist auch so in dieser Zeit passiert? Was habt ihr, es gibt sie ja noch, ne? Leider, ja. Also ne? Until the violence stops. Es wird vermutlich auch noch sehr, sehr lange dauern, wenn nicht sogar immer. Aber was habt ihr so erreichen können und wie bist du raus? So was hast du mitgenommen aus dieser Zeit?
Ja, vielleicht das Wichtigste ist, und ich würde dir widersprechen, dass es noch sehr lang dauern wird und vielleicht für immer, weil also genau diese Vision, dass das nicht so sein muss. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe bei V-Day und was ich an anderen Stellen beim Aktivismus zur Gewalt gegen Frauen nicht so sehe. Ne? Also es ist diese Vision, weil es ist ja Gewalt gegen Frauen, das ist ja kein Naturgesetz. Es ist ja nicht so, morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter und ganz genauso wird es immer Gewalt geben. Das ist ja, Gewalt ist ja eine Entscheidung, die Menschen treffen, ob sie Gewalt ausüben oder nicht. Und das heißt, sobald diejenigen, die diese Gewalt ausüben, und bei Gewalt gegen Frauen sind es meistens Männer, die das tun, nicht ausschließlich, aber meistens, sobald die Menschen, die diese Gewalt bisher ausüben, sich dazu entscheiden, das nicht mehr zu tun, in dem Moment ist die Gewalt beendet und das ist durchaus erreichbar. Und das ist also, je schneller diese Umentscheidung stattfindet, desto schneller haben wir auch die Gewalt beendet. Also das ist, und diese Perspektive im Vordergrund zu haben, dass es möglich ist, die Gewalt zu beenden. Das ist, glaube ich, das, was ich das für mich am wichtigsten, was ich mitgenommen habe. Und ansonsten, ich hatte ja einen ziemlich sozusagen fulminanten Einstieg. Also ich habe damals mit einer Freundin zusammen, wir haben bei einem Wettbewerb, den V-Day ausgeschrieben hatte, mitgemacht. Es hieß die Stop Rape Contest, wo es darum ging, Ideen einzuschicken, wie man Vergewaltigung beenden kann. Und da hatte ich damals mit einer Freundin zusammen teilgenommen und dann sind wir in die finale Runde gekommen. Und das war damals, also die Vorstellung der Finalistin war verbunden mit abends einer Gala der Vagina Monologe im Madison Square Garden. Und dann haben wir gewonnen. Und also deshalb ist so mein, lustigerweise so etwas, was ich sagen kann, was ich schon mal im Leben gemacht habe. Also ich war schon mal im Madison Square Garden vor irgendwie 18.000 Menschen auf der Bühne.
Wahnsinn. Oh, wow. Karin, aber jetzt musst du das erzählen. Was habt ihr beide eingereicht?
Nee, das war es war wirklich, und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu der Geschichte, wie ich aufgewachsen bin. Also das war, die Idee war eigentlich ganz banal. Es ging darum, wie kann man viele Menschen erreichen? Und wir wussten, dass im deutschen Kontext, also weil wir beide, meine Bekannte, die heißt Silke Pillinger und die war auch eine Bäckerstochter aus irgendwo in Bayern. Und wir wussten also, in Deutschland war es damals so und ist, glaube ich, heute auch noch so, dass alle möglichen Menschen morgens oder irgendwann im Laufe des Tages in die Bäckerei gehen und Brötchen oder Brot oder sonst irgendwas einkaufen. Und Bäckereien gibt es auch auf dem Land und die gibt es auch in der Stadt. Wenn man also viele Leute erreichen will, ist die Bäckerei ein ganz guter Ort, wo halt viele unterschiedliche Menschen durchkommen. Und da war die Idee, also eigentlich wirklich sehr banal, ne? Auf diese Papierfläche, die ja die Brötchentüten bieten, halt Informationen zum Thema, also aufklärende Informationen, Statistiken über Vergewaltigung zu drucken und außerdem auch die Telefonnummern vom Notruf beispielsweise, also wo man sich hinwenden kann für Hilfe und Beratung. Und dann hatten wir auch, Teil von der Idee, die dann gewonnen hat, war auch, dass dann während der Zeit, wo diese Tüten dann verteilt werden, auch also so ein ganzes Programm rund um dieses Thema auch angeboten wird. Also und dann auch Theaterstücke und Selbstverteidigungskurse und Fachvorträge und alles Mögliche. Also dass halt während diese Tüten da im Umlauf sind, dann die Leute sich auch wirklich intensiver mit dem Thema beschäftigen können und dadurch dann halt eine große Aufmerksamkeit dahin gelenkt wird und halt vor allem auch die Telefonnummern von den Unterstützungsangeboten halt weit verbreitet werden und einfach zugänglich gemacht werden. Also eine Frau, die vielleicht sich nicht unbedingt jetzt einen Flyer von einer Beratungsstelle zu Hause hinlegen würde, weil vielleicht auch der gewalttätige Mann das nicht sehen wollen würde, wenn dann aber die Brötchentüte halt in der Küche liegt, die liegt halt da, weil da halt das Brot drin ist. Und dann hat sie die Nummer immer zur Hand. Das war so ein bisschen die Idee.
Cool.
Und das haben wir damals, waren wir eine von drei gewinnenden Ideen, die von der internationalen Jury ausgewählt wurden und konnten diese Kampagne dann auch umsetzen. Und die läuft tatsächlich bis heute, das war 2001 im Herbst, dass wir es umgesetzt haben zum ersten Mal. Und die läuft in manchen Städten noch bis heute.
Wahnsinn.
Also in Hamburg, glaube ich, noch. In München war sie jetzt auch gerade wieder und hat sich so, also heute würde man sagen, es ging viral, aber es ging halt sehr analog auf Papier. Ging es dann viral, ja.
Cool.
Gibt es noch eine Infoseite dazu, dass wir die vielleicht auch in die Shownotes packen können? Vielleicht?
Also es haben inzwischen haben viele, also damals, das war noch so ein bisschen vor dem Internet, aber inzwischen haben viele der lokalen Kampagnen und manche heißen halt auch Vergewaltigung kommt nicht in die Tüte, wie die Originalkampagne, andere heißen Gewalt kommt nicht in die Tüte und wenn man da im Internet nachschaut, findet man dann von vielen verschiedenen lokalen Aktionen jeweils. Aber es gibt nicht so eine zentrale Seite, das gibt's nicht. Das haben wir damals nicht gemacht. Ja, und das war sozusagen, also das war mein Einstieg bei VDay, gleich mit der, also einmal halt, um diese konkrete Idee umzusetzen und dann gleich mit dieser riesigen Gala im Madison Square Garden. Und danach habe ich dann, ich habe ja in Brüssel gelebt zu der Zeit und habe im europäischen Kontext gearbeitet und habe dann verschiedene Organisatorinnen in Europa unterstützt, weil wenn sie halt so VDay Events, also diese Benefits-Aufführung der Vagina-Monologe machen wollten, habe auch selbst dann, das alles vom Stadttheater Ida Oberstein bis zur Royal Albert Hall in London und alles, was so dazwischen liegt, habe ich dann auch begleitet und auch dann auch auf politischer Ebene, weil es ja auch schon darum ging, halt das Thema auch an die Politik heranzutragen. Das war auch eine meiner schönsten Erfahrungen. Da habe ich 2012 im Europaparlament mit neuen Europaabgeordneten Europaabgeordneten das Theaterstück aufgeführt im Parlament.
Wow.
Und das war auch eine sehr tolle Erfahrung und das war sehr, sehr berührend und auch so die politischen Wogen danach dann auch zu spüren, auch wie das wie es so gut funktioniert hat, die Leute da auch auf dieser Ebene zu berühren und für das politische Engagement zum Thema Beendigung von Gewalt gegen Frauen zu gewinnen.
Ja. Klasse. Jetzt spannen wir einen großen Bogen zu deiner jetzigen Tätigkeit. Wie bist du zur Malisa-Stiftung gekommen?
Ja, das ist ganz lustig, weil es ist tatsächlich alles miteinander verbunden. Ich habe Maria Furtwängler durch Yves Ensler kennengelernt. Als Yves damals in Deutschland zu Besuch war, also ich wusste, die beiden wollten sich schon länger kennenlernen und es hatte terminlich vorher irgendwie nie geklappt, wenn Yves mal in Europa war und dann hatten wir das organisiert und in dem Fall, das war im November 2013, glaube ich, und da haben die beiden sich kennengelernt und ich darüber auch Maria und wir waren dann in den kommenden Jahren auch im Austausch und lose und als dann Elisabeth und Maria die Idee hatten, eine Stiftung zu gründen, sind sie dann nochmal auf mich zugekommen. Und weil auch ihr Ausgangspunkt auch war, die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und ich habe sie dann begleitet, also bei dieser, von der ersten Idee, eine Stiftung zu machen. Und dann haben wir gemeinsam halt geschaut, okay, wo können die beiden mit dem, was sie so mitbringen sozusagen von Haus aus, sage ich mal, wo können Sie die größte Wirkung haben, wenn Sie jetzt was Neues in Deutschland zum Thema Beendigung von Gewalt gegen Frauen anfangen? Und dadurch, dass ja die Geschlechterrollen, einschränkende Geschlechterrollen und Geschlechterrollen, die halt Männlichkeit höher praktisch
Höherwertig?
Höher werden als Weiblichkeit und die einengend sind, die für beide Geschlechter einengend sind, aber häufig halt mit einer Unterordnung der Frau verbunden, war halt unser Ansatz, dass wir uns diese Geschlechterrollen und diese einschränkenden Geschlechterrollen anschauen, Geschlechterstereotype und das insbesondere in den Medien.
Weil Medien sehr viele Leute erreichen, ne?
Genau, ja, die sind praktisch wie haben ja wie so einen Verstärkereffekt, haben eine große Hebelwirkung auf die Wahrnehmung, wie wir unser Leben, unsere Realität,
unsere Gesellschaft wahrnehmen.
Ja, und deshalb war dann der Punkt, dass wir mit der Stiftung halt den Schwerpunkt darauf legen, wie Geschlechterdarstellungen in den audiovisuellen Medien sind. Haben wir dann beim Deutschen Film und Fernsehen angefangen und haben uns dann auch Social Media angeschaut, so das, was die jüngeren Leute sich anschauen, Streamingdienste, und haben es dann auch ausgeweitet auf die Musikbranche.
Und wie seid ihr auf die Uni Rostock gekommen, mit der ihr das zusammen erhoben habt?
Wir haben damals ganz zu Anfang haben wir so ein kleines Treffen organisiert, wo verschiedene Leute, die schon zu dem Bereich Geschlechtergerechtigkeit im Film und Fernsehen arbeiten, zusammengebracht haben. Also es gab damals ja schon, sie hießen noch Pro Quote Regie damals und später dann Pro Quote Film, die haben ja schon länger dazu gearbeitet. Oder halt auch die Maja Götz vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, langer Titel, das ITI, die ja auch schon viel immer geforscht hat, also zu Geschlechterdarstellungen im Kinder- und Jugendfernsehen und halt verschiedene andere Akteurinnen aus dem Feld. Und wir haben uns dann alle getroffen und haben zusammen besprochen, okay, was wird schon gemacht in Deutschland und wo könnten wir als Manisa-Stiftung einen Beitrag leisten und eine Lücke füllen, die bisher noch da ist. Und dann kam aus dieser Runde halt heraus, ja, es gibt in Deutschland noch keine Daten zum Thema Geschlechterdarstellungen im Film und Fernsehen. Also es gab schon die Zahlen zum Thema, wie viele Frauen arbeiten in der Branche, wie viele Frauen gibt es in den kreativen Schlüsselpositionen. Und das hatte zum Beispiel auch Elisabeth Prommer von der Uni Rostock auch erhoben. Und deshalb war sie auch an der Runde beteiligt und zusammen auch mit Maja Götze, das waren so die beiden Forscherinnen, die dabei waren. Und so kam das dann zustande. Da hat dann Elisabeth Prommer gesagt, so ja, das interessiert uns auch und das wollen wir gern machen. Und dann sind wir losgegangen, also vor allem Maria, und ist dann ist auf die Sender zugegangen und auf die Filmförderer und hat dann von dieser Idee erzählt, dass wir da eine große Erhebung anregen wollten und dass wir schon eine Uni gefunden haben, die das auch machen könnte. Und dann haben die vier großen Sendergruppen und auch drei große Filmförderer haben dann zugesagt und haben gesagt, ja, wir finanzieren das zusammen mit euch. Und das war damals der Beginn des Ganzen.
Und was sind die Kernergebnisse? Und im Anschluss die Frage, welche Branche hat am meisten Nachholbedarf?
Ja, die Ergebnisse damals, also die erste Studie, die Daten von 2016 praktisch erhoben hat, also einmal quer durchs deutsche Fernsehprogramm aus dem Jahr und dann die deutschen Filme von 2011 bis 2016. Was sich gezeigt hat, war jetzt ganz, ganz verkürzt gesagt, also auf unserer Webseite malisastiftung.org
/Studien, sehr gut.
findet man halt auch alle Ergebnisse nochmal ausführlich. Aber ganz verkürzt gesagt, es war damals so, dass das Verhältnis von Frauen zu Männern in zentralen Figuren, sowohl im Fernsehen als auch im Film, 1:2 war. Also auf jede Frau kommen praktisch zwei Männer in zentralen Rollen. Beim Kinderfernsehen war es noch unausgeglichener. Darüber hinaus, das hat uns auch sehr gewundert, weil wir dachten, also so die Bilder, die nächste Generation mitbekommt, hätte ich jetzt angenommen, dass das eher ein bisschen fortschrittlicher und ausgeglichener ist, aber nein. Insbesondere im Bereich Information, also bei den Expertinnen, also die Leute, die zu Wort kommen, wenn es darum geht, die Welt zu erklären, da war das Missverhältnis auch besonders groß. Es waren nur 1/4 Frauen und 3/4 Männer. Aber auch in der Fiktion hat sich auch gezeigt, dass einerseits halt der Anteil von Frauen niedrig war und außerdem, dass sie auch eher so stereotyp dargestellt waren. Also meistens sehr dünn oder dünn. Und jünger, ne? Also junge Frauen verschwinden ab Mitte 30 sukzessive vom Bildschirm.
Und da gibt es ja auch gerade Let's Change the Picture, ne? Von genau. Alle Flux, auch die mehrere Initiativen, die darauf nochmal hinweisen wollen, Frauen, Repräsentation von Frauen ab 50, fiel mir nur gerade ein.
Absolut, Entschuldigung. Ja.
Ja, das war, ich war damals mal beim BFFS, weil ich ja auch Schauspielerin früher mal war.
Was ist das, Kim, BFFS?
Bundesverband für Schauspieler. Und da war auch genau dieser Disput immer, dass die Frauen gesagt hatten, ich darf eine Tochter spielen, ich darf die Frau spielen und die Frau bis 30. Und dann darf ich wieder die Oma spielen, aber die Frauen dazwischen, die existieren nicht. Das fand ich auch sehr, sehr krass. Und dann halt nochmal belegt natürlich mit der Studie. Aber eure Studien haben ja auch Impact.
Ja, wir haben damals nachdem die Ergebnisse von dieser ersten Studie, von der ich eben sprach, rauskamen und Klammer auf, also die Nachfolgestudie, die 4 Jahre später gemacht wurde, hat an einigen Stellen Verbesserungen gezeigt, an anderen wiederum auch nicht, Klammer zu. Aber also damals, das war so, und dadurch, dass wir ja auch von Anfang an die Sender und die Filmförderer mit an Bord hatten, also sie ja praktisch durch das Bekenntnis, dass sie sich auch finanziell daran beteiligen, halt schon gesagt haben, okay, das hier ist, wir wollen diese Daten und wir wollen uns damit auseinandersetzen. Und danach haben die Daten ja auch eine Schieflage an vielen Stellen gezeigt. Und das war natürlich ein guter Conversation Starter, ne? Dass man also basierend wirklich auf diesen Daten und Fakten und nicht nur einem Bauchgefühl, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmt, was ja dann oft weggewischt werden kann. So, aber was wollt ihr denn? Und guck mal, und es ist doch alles voller Moderatorinnen. Und dann wurden immer die Talkshow-Moderatoren aufgezählt als Beweis, dass das Fernsehen doch voller Frauen ist. Und so. Aber jetzt hatten wir halt wirklich die Fakten vorliegen. Und die Sender und auch die Filmförderer, aber vor allem die Sender, haben dann auch schon gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal schauen, wie wir das jetzt angehen. Und wir haben, unser Ansatz ist immer, dass wir einerseits sicherstellen, dass die Daten da sind, dass man weiß, was ist die Situation im Moment, aber dass wir dann auch, wenn wir sehen, da ist eine Schieflage, auch Lösungsansätze recherchieren. Also wir lassen es nicht bei der Beschreibung des Problems, sondern schauen dann auch gleich, okay, wie kann man das denn ändern? Und da gibt es in anderen Ländern auch schon sehr gute Ansätze, die prinzipiell auch hier in Deutschland anwendbar wären. Und dann ein wichtiger Teil sind dabei natürlich immer Zielsetzungen. Also man könnte es auch Quote nennen, aber manche Leute mögen das Wort nicht. Wobei man weiß aus der Forschung, dass Quoten oder eben Zielsetzungen oder wie auch immer man es nennen mag, dass die wirken. Ne? Dass wir, wenn wir nicht so was Konkretes einführen, was uns wie so Leitplanken gibt, damit wir auf einen guten Weg kommen und auch wirklich schauen, okay, wir brauchen hier eine Veränderung und wir setzen uns auf das Ziel, das bis dann und dann erreicht zu haben. Wenn man das nicht tut, dann ist die Gefahr viel größer, dass es so wegrutscht. Und es gibt ja genug Beispiele, wo das auch so ist, ne? dass dann einfach nichts passiert, wenn man halt sich nicht etwas konkret vornimmt. Das liegt einfach ein bisschen in der Natur des Menschen. Mhm. Wir bleiben gern bei unseren Gewohnheiten. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel den Anteil von Frauen zu erhöhen, das bedeutet einfach, dass wir von einer Gewohnheit loslassen müssen und es nicht mehr so machen wie vorher. Und das ist für Menschen generell
Zeit,
schwierig.
Ne?
Also. Und deshalb... Und es braucht Zeit, ja. Ja, es braucht Zeit, es braucht den Willen. Das ist nicht nur das verbale Bekenntnis, sondern auch wirklich den Willen zum Handeln und halt was Neues zu machen. Also nicht einfach das weiterzumachen, was man bisher immer gemacht hat, sondern was Neues zu machen.
Ich fand eure Studie auch bei Social Media total spannend, dass Frauen akzeptiert wurden, wenn sie in den klischeebehafteten, stereotypischen Branchen unterwegs waren. Branche ist das falsche Wort, aber Make-up und Fashion und Frauen, die jetzt eher sich positionieren als Handwerkerin, eher einen Shitstorm bekommen.
Bei Gaming auch, sehr toxisch männlich eher.
Ja, absolut. Und das war auch, das hatte uns auch überrascht, weil es hieß ja häufig so, dass so die sozialen Medien, wo halt jeder und jede ein Creator werden kann, dass wo es halt nicht diese Hierarchien gibt und diese Gatekeepers, die dann einen außen halten können praktisch, dass es dort ausgeglichener wäre. Aber auch da hatte damals die Analyse von den beliebtesten YouTube-Kanälen gezeigt, dass da auch das Geschlechterverhältnis auch total unausgeglichen war, wo es ja eigentlich halt also nicht diese, also wo es ja mutmaßlich eigentlich freier ist.
Eigentlich freier ist.
Wobei natürlich bei diesem frei und alle können mitmachen und so natürlich der Faktor des, ich sag mal, des Kapitalismus natürlich dann oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, dass es ja doch darum geht, damit Geld zu verdienen. Und wenn dann diese Mechanismen wieder reinkommen.
Richtig.
Und wenn es dann zum Beispiel für Frauen lukrativer ist, hat sich Beauty und Mode zu widmen, weil sie dort halt ihre Werbedeals bekommen. Plus verbunden damit, was du eben auch schon angesprochen hast, Katrin, dass sie halt oder Kim, dass sie auch einen Shitstorm bekommen, wenn sie sich aus diesen traditionell oder vermeintlich traditionell weiblichen Domänen herausbegeben, ist es ja für eine Frau letztendlich eine ganz rationale Entscheidung zu sagen, gut, dann bleibe ich halt da, wo ich erstens Geld verdienen kann und wo ich halt nicht so viel Hass abbekomme. Aber es zeigt halt, dass auch diese neueren Medien halt auch nicht von sich aus gleichberechtigter sind, sozusagen.
Und auch die Werbedeals, ne? Du hast es auch gerade angesprochen. Wir hatten mit Josie Dreves mal vor, als sie ihre Künstlerinnenagentur gegründet hat. Also sie hat sich fokussiert auf LGBTQIA+. Ich habe es damals extra auswendig gelernt.
Sehr
sie
gut.
Hat gesagt, so wird es ausgesprochen. Und oder so sind die Kürzel. Und sie macht Aufklärungsarbeit vorrangig bei den Werbungtreibenden, um ihnen zu erzählen, du kannst das auch jetzt bei diesem jungen Mann, der Röcke trägt, positionieren. Es tut dir nicht weh. Du positionierst
Nagellack.
Und Nagellack zum Beispiel. Du positionierst dich damit modern, on vogue. Mhm. Und manche Marken haben gesagt, nein. Wir sind da eher konservativ unterwegs und andere haben sich dann geöffnet und gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Total stimmt. Mhm. Warum sind wir so festgefahren in unserem Tunnelblick?
Also sie hat damit schon auch eine Lücke gefüllt, ne? Und auch für Transfrauen ja gearbeitet und hat da durchaus auch Erfolg gehabt bei der einen oder anderen Marke, nicht unbedingt bei den ganz klassisch Großen. Aber ja, es tut sich auf jeden Fall da was auch in der Repräsentation, auch wenn das eher noch ein Nischenthema ist. Jetzt nochmal zurück zur Stiftung. Ihr macht ja nicht nur Studienarbeit, sondern ihr unterstützt ja auch wirklich Projekte, zum Beispiel auch hier und da international. Magst du mal von den Projekten erzählen, was ihr da wie genau macht?
Praktisch der Ausgangspunkt des Engagements der Stifterinnen war tatsächlich ein Projekt im sogenannten globalen Süden, also auf den Philippinen. Da haben die beiden bereits 2011 ein Schutzhaus für Mädchen gegründet, die von sexueller Ausbeutung betroffen oder bedroht sind. Das heißt Malisa Home und Maria Furtwängler ist ja schon sehr lang bei dem deutschen Verein German Doctors Kuratoriumspräsidentin. Sie ist ja selber auch Ärztin und das ist halt ein Verein, wo ehrenamtliche Ärzte und Ärztinnen in verschiedenen Ländern weltweit halt unterstützen und Leute vor Ort ausbilden und so weiter. Und sie hat halt selbst dadurch auch schon bei Einsätzen in verschiedenen Ländern halt auch schon aus erster Hand miterlebt, wie sich halt die ganz unterschiedlichen Formen der Geschlechterdiskriminierung halt im Alltag praktisch auswirken und auch auf die Gesundheit von Frauen auswirken und hatte dadurch schon eine hohe Sensibilität. Und Elisabeth war nach der Schule, hat sie auch in Südasien oder Südostasien in einem Projekt mit Straßenkindern gearbeitet und hat dadurch halt auch wirklich das Problem der sexuellen Ausbeutung mitbekommen. Und dann haben die beiden dann mit German Doctors zusammen, also mit Fachleuten vor Ort, dann das Schutzhaus für Mädchen gegründet, das auch bis heute noch besteht. Und leider ist halt auch der Bedarf weiterhin hoch.
Wie kann man die Malisa-Stiftung unterstützen? Also es können ja nicht nur Unternehmen, sondern jeder von uns oder jede von uns kann das ja auch tun. Ne? Was könnten wir tun?
Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass es darum geht, die Stiftung zu unterstützen, sondern ich glaube eher, dass es toll wäre, wenn Leute sich auch für die Themen interessieren, für die wir uns einsetzen. Und das können Leute auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel jetzt rund um das Thema Medienbranche oder auch, ne, wir arbeiten ja auch zur Musikbranche, wo übrigens auch die Geschlechterverhältnisse noch sehr unausgeglichen sind. Also da kommt man praktisch in keinem Bereich über 20% hinaus von weiblicher Beteiligung. Und wir können alle Entscheidungen treffen, zum Beispiel welche Medien wir konsumieren, welche Musik wir uns anhören, wo wir uns dafür aussprechen, wenn wir feststellen, da gibt es ein großes Geschlechterungleichgewicht. Wir können uns praktisch in jeder Lebenssituation dafür aussprechen, dass auf Geschlechtergerechtigkeit und insgesamt Diskriminierungsfreiheit geachtet wird, ob das jetzt in unserem beruflichen Kontext ist, in unserer Familie. Denn häufig scheint es mir so, dass das Thema nicht angesprochen wird. Und wenn man es nicht anspricht, das bedeutet ja, dass man sich quasi damit abfindet, dass es so weitergeht. Also wir müssen alle, ein wichtiger Punkt ist, dass wir alle da, wo wir eine Ungerechtigkeit sehen, die auch ansprechen und es benennen und Vorschläge machen, wie man es ändern kann.
Mhm. Mir fällt da eine Band ein, die ihr vielleicht kennt. Mhm. Das ist die Band Blond. Ja. Lotta und Nina Kummer, die einen berühmten Bruder haben, also dann sagen wir mal auch einen sehr bekannten Bruder, nämlich Felix Kummer, der Sänger der Band Kraftklub. Und die haben auch einen Song gemacht darüber, dass sie sich mehr Diversität zum Beispiel auf Festivals wünschen. Das fand ich auch ganz interessant. Packen wir mal in die Shownotes den Song. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Also auf jeden
Fall. Heißt er nicht It's Raining Men oder so?
Es könnte sein. Ich muss gleich nochmal gucken.
Ironischer Song.
Redet nicht nur. Ja.
Und die haben auch übrigens, die haben auch einen Song gemacht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, über sexualisierte Gewalt.
Also Blond verlinken wir auf jeden Fall
auch. Was man dagegen tun kann.
In den Shownotes.
Und weil du jetzt gerade Medien angesprochen hattest, möchte ich gerne einen Podcast kurz mal empfehlen. Und zwar Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer von den Spotify Studios und Pia Stenderle auf jeden Fall. Warte mal, hier habe ich die ganze Truppe vom TRZ Media.
Das ist die Crew um Jan Böhmermann rum übrigens.
Und Karin, danke für eure unermüdliche Arbeit, weil ich habe auch durch die Studien erstens nochmal viel gelernt und zweitens auch die Awareness und selber könnte ich auch mehrere Situationen erzählen, in denen ich mich nicht korrekt verhalten habe, weil ich dachte, Juti, da muss man jetzt halt durch. Mhm. Ja, das ist halt Boys Club und da wird man jetzt gemobbt, weil man die Beine nicht breit gemacht hat, jetzt mal sehr salopp gesprochen. Dann stehst du halt dem Mädchen oder der Frau halt bei und sagst halt, ja, wird schon, nach einem Jahr haben sie es wieder vergessen, anstatt halt sofort die Stimme zu erheben, ne? Also retrospektiv gesprochen, ich habe das auch schon mal in einer anderen Episode erzählt, retrospektiv gesprochen, ärgere ich mich, dass ich mich damals so verhalten habe, so weggeduckt habe, das toleriert habe, das Verhalten. Das im damaligen Umfeld war das normal, dass man als Frau, das Mensch als Frau geschwiegen hat. Und sich einfach nur gegenseitig in den Arm genommen hat und getröstet hat. In der heutigen Zeit und durch diese ganze wertvolle Arbeit ist es viel klarer, dass das überhaupt nicht zu tolerieren ist und dass jede Frau ihre Stimme hat und die Stimme auch nutzen kann und soll.
Speak up, also das eine, was du ja gesagt hast, ist darauf zu achten, was für Medien man nutzt. Das ist ja sozusagen fast ein bisschen passiv, ne? Aber man wählt ja aktiv aus. Aber das, was du beschrieben hast, Kim, was wir in der Medienbranche, ne? Ich habe meine Ausbildung in der Musikbranche gemacht und jetzt nun hinter den Kulissen, aber auch da Situationen miterlebt, die jetzt ihr euch denken könnt, auch was der Umgang mit Frauen angeht und wie die behandelt wurden von vielen Männern, die eben nach wie vor in Machtpositionen dort sind. Da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das, was du sagst, Kim, dass man auch mal den Mund aufmacht und auch wenn andere Frauen betroffen sind, da sagt, das geht so nicht. Nein, das müssen wir jetzt ändern und dass zu einem Umdenken auch wir dazu beitragen können als Frauen, finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen.
Ja, und die Solidarität zeigen. Also die Vereiselung ist ja das, was das aufrechterhalten kann, dieses System. Mhm. Und idealerweise werden natürlich irgendwann auch Männer solidarisch sein. Das ist auch in Deutschland, sehe ich das noch nicht an so vielen Stellen, aber das wird auch noch kommen, denke ich.
Also das habe ich wiederum sehr erlebt, muss ich sagen. Ich bin jetzt schon länger im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da ist es nochmal anders. Auch, gibt auch Negativbeispiele, aber da muss ich sagen, gibt es sehr, sehr viel mehr Geschlechtergerechtigkeit als anderswo, sehr allgemein formuliert. Und ich habe schon sehr viele Arbeitgeber von innen gesehen, Also es gibt Tendenzen, es gibt Grund zur Hoffnung und ich versuche jetzt so ein Wrap-up hinzukriegen mit vielleicht so einer allgemeinen, mit einem allgemeinen Wunsch, den du hast, vielleicht, Karin, auch nochmal Richtung Politik. Was würdest du dir von der Politik wünschen? Das ist jetzt eine sehr große Bitte, aber du bist ja nun auch da in Ebenen unterwegs und warst das auch insbesondere, wo es auch Zeichen von oben braucht. Ne? Was würdest du dir von der Politik wünschen?
Absolut. Ich würde mir von der Politik wünschen, dass das Thema endlich so ernst genommen wird, wie gerne mal am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, behauptet wird.
Ja.
Das Thema hat nicht die Priorität, die es aus meiner Sicht bräuchte. Und da braucht es einfach ein Umdenken in allen möglichen verschiedenen Ministerien. Das ist ja, es ist immer so, gerade bei Beendigung von Gewalt gegen Frauen, weil da so viele Bereiche betroffen sind, ist es immer so schwierig, in so einem schönen, knackigen Satz das zusammenzubringen, weil man müsste echt aufzählen, ja, für den Gesundheitsbereich bedeutet es das, für Bildung bedeutet es das, für die Justiz bedeutet es das, für das Finanzministerium und so weiter und so fort. Es betrifft wirklich alle Bereiche. Wir haben in Deutschland eigentlich einen guten rechtlichen Rahmen. Deutschland hat die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarates schon vor langer Zeit ratifiziert. Das heißt, die ist hier geltendes Recht. Da steht eigentlich alles drin, was man so braucht. Und es geht darum, dass die Regierung die jetzt endlich auch umsetzt, dafür die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt und alles macht, wozu sie sich eigentlich schon längst verpflichtet hat.
Mhm.
Ja. Und was mir wirklich auch wichtig ist und ein Herzensanliegen, und das gilt jetzt sowohl für die Politik als auch für alle anderen, ist wirklich, dass wir uns vorstellen, wie die Welt aussehen wird, wenn wir die Gewalt beendet haben.
Mhm.
Dass wir das als Vision vor Augen behalten und daraufhin unser Handeln ausrichten.
Mhm.
Weil es ist ja möglich. Es ist ja auch, wenn man es vergleicht, zum Beispiel, es ist jetzt vielleicht ein bisschen banaler Vergleich, aber ne, also Rauchen, das Thema, also Tabakrauchen, das war ja auch vor noch wenigen Jahrzehnten, war das noch sehr weit etabliert. Und dann hieß es zunächst, oh mein Gott, wenn man im Kino nicht mehr rauchen darf oder wenn man im Restaurant nicht mehr rauchen darf oder im Zug oder im Flieger oder weiß nicht was, dann gehen die Leute nicht mehr dahin und oh mein Gott, ne? Und das ist ja alles nicht passiert. Inzwischen ist es sehr, sehr normal geworden, dass es inakzeptabel ist, in geschlossenen Räumen zu rauchen. Und wenn wirklich Gewalt gegen Frauen genauso inakzeptabel wird wie das Rauchen, also wir sehen ja, das kann in einem relativ kurzen Zeitraum geschehen. Und dann sind wir auf einem guten Weg.
Wow.
Das war ein schönes Schlusswort. Das kann man eigentlich gar nicht toppen. Ne? Ich denke, dass wichtig war oder das, was ich jetzt mitgenommen habe, auch aus dem Gespräch, ist, dass Hoffnung besteht. Ne? Also, dass man jetzt nicht sagt, naja, Gewalt gibt es immer. Klar, solange es Menschen gibt, wird es Gewalt geben. Aber dass es auch eine Vision braucht und das Handeln entsprechend. Und das kann man auch in kleinem Rahmen tun. Jeder von uns kann das tun. Dass wir da auch eine Selbstwirksamkeit spüren, dass das geht. Und sei es nur zu sagen, das reicht jetzt, ich möchte das nicht. Oder Frauen bestärkt, sich aufzulehnen oder entsprechend Medien einfach auszuwählen. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Botschaft, mit der ich hier auch rausgehe aus dieser Folge. Und danke dir sehr, Karin, für das Teilen deiner persönlichen Geschichte auch. Ich habe auch da einen großen Respekt, also vor dem, was du persönlich auch geleistet hast und was ihr mit der Malisa-Stiftung tut. Ich denke, das ist wirklich wundervoll und bin sehr froh, dass du bei uns warst und noch bist. Und alles Gute für dich und euch. Und ja.
Katrin, super. Jetzt habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen lieben Dank, Karin.
Ich war so im Lauf.
Ja, du warst wirklich im Lauf. Ich fand das toll. Klasse.
Ja, ich danke euch für das schöne Gespräch.
Dann lieben Dank euch da draußen auch fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.